Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Leute, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich weiß es nicht. Wir hören es gleich. Gleich erzähle ich euch auch, was ich meine. Aber erstmal sage ich hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid bei der nächsten Folge von Kreisab an diesem Montag. Und direkt der Hinweis, die Wahrscheinlichkeit ist nicht gerade gering, dass es in der kommenden Woche eine zeitlose Sendung gibt, ein Einzelinterview. Denn ich muss mir schwer überlegen, wenn ich quasi im Kurzurlaub bin, ob ich da meine Technik mitnehme und ob ich aufnehmen möchte und ob ich mir die Zeit nehmen möchte. Und ja, ich weiß, das DHB-Pokal-Final vorsteht an. Aber dazu später mehr. Wir schauen auch ein wenig voraus auf das, was in Köln passieren kann. Aber es gibt jetzt erstmal einen Überblick über das, was sonst noch so im Angebot ist heute. Und zwar begrüße ich im zweiten Teil der Sendung Tim Detmer vom Podcast Dritte Halbzeit. Er weiß ja ganz genau, was los ist im European Cup. Wir haben in dieser Saison schon mal darüber gesprochen. Und diesmal ist es so, dass eine Partie neu angesetzt werden musste, nämlich das Rückspiel zwischen Partizan und AEK. Und da war die Hölle los, deswegen hat man die Partie nach Bulgarien verlegt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Eine ganz, ganz wilde Nummer, unter anderem darüber spreche ich mit Tim. Und im Interview der Woche begrüße ich Christine Witte. Sie ist Landestrainerin beim Verband Niedersachsen und Bremen. Und in Hannover, da lässt sie beispielsweise die Mädels und Jungs im Nachwuchs gemeinsam trainieren. Was es damit auf sich hat, das erzählt sie zum Ende der Sendung. Aber ich sage zunächst mal Hallo an den Kollegen Vincent Schuster von Dein. Schönen guten Morgen, Vince.
Guten Tag in die Runde. Hallo, Sascha.
Tja, was ich eben meinte, ist natürlich, wir sprechen jetzt am Sonntagmorgen miteinander und wenn ich jetzt auf den Samstag zurückschaue und du hast ja das Spiel zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und Lemgo kommentiert, da dachte ich im Vorfeld, das ist wahrscheinlich die interessanteste Partie des Wochenendes, aber ich glaube fast, die habe ich kommentiert.
Mit Erlangen gegen die Füchse, ja. Ich muss sagen, sie war gar nicht so uninteressant. Also es war handballerisch auf jeden Fall trotzdem ein spannender Abend. Eben auch, weil wir uns viel mit der Frage beschäftigen mussten, was hat denn jetzt bei Lemgo nach 5 Spielen mit 5 Siegen in Folge und davor noch einem Unentschieden gegen die Füchse, was hat denn diesmal nicht so funktioniert wie sonst? Und wir haben die Rhein-Neckar-Löwen das eigentlich geschafft, eine Woche vor ihrem Pokal-Halbfinale ja, mit eines ihrer besten Saisonspiele zu machen, obwohl sie das eigentlich gar nicht unbedingt wollten. Also die haben alle vor dem Spiel gesagt, ey, nächste Woche Samstag ist wichtig, heute gucken wir mal, heute machen wir so eine kleine Generalprobe, wir riskieren aber auch nicht zu viel. Insofern war das schon ein interessanter Handballabend. Ich verstehe natürlich, was du meinst, ergebnistechnisch und auch vom Spielverlauf her war es jetzt nicht das fesselndste oder spannendste Spiel des Samstags.
Ja, aber wenn ich dir so zuhöre, glaube ich, dass wir einiges zu diskutieren haben. Wir schauen auch mal ganz kurz in die Champions League. Wir schauen, wie gesagt, ein bisschen voraus auf das, was kommendes Wochenende in Köln ansteht und natürlich auch auf diese Partie gestern. Du hast ja gerade schon angedeutet, die Löwen haben diese Partie gewonnen und ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem Tippspiel habe ich auf Lemgo gesetzt. Ich weiß nicht, ob du tippst, aber ja, hättest du vor der Partie auch einen anderen Ausgang erwartet?
War das der Fehler, den du gemacht hast, von dem du am Anfang gesprochen hast?
Nein. Aber wenn ich jetzt so überlege, ja, wie gesagt, also der Spielverlauf in Erlangen, ne, letzte Sekunde, Ausgleich von Marek Nissen, Lasse Ludwig vorher überragend gehalten. Ich glaube, 4 der letzten 5 oder 4 der letzten 6 und der flutscht ihm dann so durch und hinterher Matthias Gitzel im Interview, ich will nicht sagen angepisst, aber man konnte ihm schon den Frust extrem anmerken und dann denkt man natürlich, ja, okay, jetzt sprechen wir über die Löwen gegen Lemgo. Aber ich glaube, dass das auch viele interessante Facetten mitgebracht hat, dieses Spiel. Weil ich finde es schon interessant, dass du sagst, ja, aber die waren eigentlich mit dem Kopf schon beim kommenden Wochenende. Und normalerweise ist das ja etwas, was die Spieler immer betonen, dass das eben nicht der Fall ist, sondern wir denken von Spiel zu Spiel. Machen sie ja doch nicht.
Das hat mich doch auch überrascht in der Kommunikation vor dem Spiel, da hast du recht. Normalerweise hört man dann ja dieses Ligaspiel und gerade wenn es gegen einen direkten Tabellennachbarn geht, dann hört man ja seltenst mal, nee, das Spiel hat jetzt nicht oberste Priorität für uns. Aber das habe ich doch durch die Bank weg, auch Sebastian Hinze hat das so ein bisschen gesagt. Also das galt dann natürlich vor allem auch für die Rückkehr von Ivan Martinovic und Sebastian Heimann, dass man die jetzt da nicht reinschmeißen will, Hauptsache gegen Lemgo geht irgendwas, sondern dass da ganz klar war, die müssen nächste Woche Samstag fit sein. Und ich glaube aber auch, dass das den Löwen gut getan hat. Und das ist ja eine Mannschaft, die emotional, mental nicht die stabilste war in den letzten 2-3 Jahren und auch immer wieder diese Phasen hatte, wenn zu viel Druck da war, wenn sie sich sichtlich zu viel vorgenommen hatten, dass sie das eher blockiert hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das gestern gegenteilig der Fall war, dass sie da ohne Druck aufspielen konnten. Das hat man eigentlich von Beginn an gesehen, hat ihnen gut getan. Die hatten Bock zu zocken, habe ich auch an einer Stelle dieses Spiels mal gesagt. Es war eine andere Körpersprache, es war eine andere Bereitschaft, es war ein anderer Spielwitz da als auf der anderen Seite. Und das hat eigentlich von Beginn an auch den Unterschied gemacht in dem Spiel.
Ich muss jetzt auch zugeben, weil wir sprechen ja am Sonntagvormittag miteinander. Ich habe mir das Spiel nicht nochmal ansehen können in der Zwischenzeit und gucke hier auf die Statistiken und bin fast geschockt. Du hast jetzt gerade ja auch schon angesprochen, dass Ivan Martinovic und Sebastian Heimann mit dabei gewesen sind. Martinovic jetzt nicht so ein überragender Auftritt, Quote 1 von 4, okay, durfte ein bisschen mitspielen. Wie war es bei Sebastian Heimann?
Sebastian Heimann hat gar nicht gespielt. Also das war sowohl nicht nötig als auch wahrscheinlich auch einfach noch ein bisschen zu früh. Ich habe auch davor mit ihm gesprochen im Interview vor dem Spiel. Da hat er gesagt, dass diese ganze Fußthematik schon mühsam war und sich auch viel länger hingezogen hat, als er eigentlich gehofft hätte, dass das irgendwie eine unangenehme Verletzung war. Und er hat sich auch da schon so ein bisschen drum gewunden, irgendwie Worte zu benutzen, die implizieren könnten, dass er aktiv eingreifen wird an dem Abend. Er hat gesagt, dass er froh ist, wieder dabei zu sein. Er hofft, dass er mit der Mannschaft einen schönen Abend erleben kann und dann einen Heimsieg gemeinsam gefeiert werden kann. Also für Heimann war es definitiv noch zu früh. Martinovic kam dann sogar schon Ende der ersten Hälfte, als die Löwen schon mit 6-7 Toren geführt haben. Und die 1 von 4, ja, die hat er sich halt mal genommen. Und man hat aber trotz dessen auch gesehen, schon direkt wieder, was er für eine Waffe ist und welches zusätzliche Mittel er einfach sein kann da auf halb rechts. Ansonsten noch kurz zum Spielverlauf. Also man muss auch sagen, abgesehen von dieser Leichtigkeit offensiv bei den Löwen, die ich beschrieben habe, haben sie das Spiel ganz klar über die Abwehr gewonnen. Also das war wirklich unfassbar gut, was Olafosser Scheffert und Jaganjac da gespielt haben. Ich habe mir die Partie dann nochmal auch phasenweise im Real Life angeschaut und da ist mir das auch nochmal viel mehr aufgefallen als im Spiel selbst. Die Mitte war einfach zu. Es gab überhaupt keine Möglichkeit für Lemgo, durchs Zentrum zu spielen. Und das hat auch dann Tim Sutton und Lukas Hutecek eigentlich komplett aus dem Spiel genommen. Hutecek hat gar keinen Treffer gemacht an dem Abend. Sutton, glaube ich, 4 von 8 geworfen. Sie haben es dann auch mal versucht, über Fasteinen, auch gerade am Anfang, so ein bisschen den Eindruck zu erwecken, okay, sie spielen jetzt vielleicht mehr über Fasteinen als über Hutecek Sutton. Das hat aber auch nicht funktioniert. Dann sind schnell mal 2-3 Bälle Abpraller auch bei den Löwen gelandet. Florian Kerrmann hat wirklich sehr, sehr viel versucht im Verlauf des Spiels. Er ist jetzt 7 gegen 6 gegangen. Er hat mit 4 Rückraumspielern ohne Kreisbesetzung gefühlt fast die zweite Halbzeit komplett durchgespielt, weil das Zentrum eben so dicht war und Lemgo da überhaupt keine Lösung mehr gefunden hat und gerade am Anfang, ich glaube, auch 12 Minuten gebraucht hat, um überhaupt mal aus dem Spiel heraus zu treffen. Das war schon sehr beeindruckend nach dem Lauf von Lemgo.
Wenn ich auch hier die Zahlen betrachte, sehe ich Samuel Zehnder 10 Tore und alle anderen haben anscheinend nicht so gespielt, wie es nötig war, um die Löwen zu bezwingen. Noch 4 Treffer von Hendrik Wagner, aber dann sieht man auch bei Nils Verstein, ne, 1 von 6. Das ist natürlich dann bei so einem Spieler extrem wichtig, dass er in Schwung kommt, weil er kann auch aus der Distanz Tore erzielen. Das ist ja seine große Stärke mit der Wucht, die er hat. Und dann kommt die Abwehr vielleicht ein bisschen nach vorne, gibt Platz für die Kreisläufer, aber anscheinend hat das überhaupt nicht funktioniert.
Das hat wirklich gar nicht funktioniert. Sie haben ihn auch nicht in gute Wurfpositionen gebracht. Also die Würfe, die er nehmen musste, gerade die ersten 2-3 Würfe, das waren eigentlich alles Notwürfe, teilweise auch im Zeitspiel, die er dann irgendwie noch eigentlich ganz gut sogar an die Latte gebracht hat, aber eben nicht ins Netz. Und die ersten beiden Angriffe hat Lemgo das versucht, über Fasteinen zu gehen, um eben vielleicht auch mal so eine Nebelkerze zu zünden und nicht das Offensichtliche über Sutton und Hutecek zu machen. Die waren aber eben nicht drin und das hat der ganzen Körpersprache und ja, also dem allgemeinen Gefühl bei Lemgo, glaube ich, nicht geholfen, weil sie gemerkt haben, unsere Dauerbrenner, Hutecek, Sutton funktionieren nicht, wir finden die Kreisanspiele nicht und Verstein bringen wir auch nicht in die Position, dass er wirklich schlagkräftig sein kann. Das war defensiv von den Löwen einfach sehr, sehr gut verteidigt mit flinken Beinen und mit ganz, ganz langen Armen von Jaganjac und Scheffert, die immer Kontakt hatten gegen ihre Gegenspieler. Und das war auf der anderen Seite überhaupt nicht so. Knorr kam immer mit einem guten Tempo aus der Tiefe, viele seiner Antritte von der Mittellinie, aber diesmal wirklich perfekt getimed. Also das war immer on point. Lindenkrone ist auf derselben Welle wie Knorr geschwommen. Die beiden haben auch die ersten 7 Tore für die Löwen einfach unter sich aufgeteilt. Also das war ja vorne einfach spritziger und wie ich schon gesagt habe, auch mit mehr Mut, mit mehr Kreativität, mit mehr Bock. Jedenfalls sah das von außen so aus. Und defensiv waren die Löwen eine Klasse besser als Lemgo.
Es ist ja so, mal zur Erklärung, wenn ich mir überlege, wen ich einlade, mit wem ich sprechen will, dann habe ich ja immer so 2, 3 Gedanken im Kopf. Was kann die Partie hergeben? Was gibt der Spieltag überhaupt für eine Geschichte her? Und bei dem Spiel habe ich halt vermutet, so wie Lemgo zuletzt drauf war und wie die Löwen auch in dieser Saison mal so spielen, ja, eventuellen Auswärtssieg von Lemgo, dann sprechen wir vor dem Pokalfinal Four über angeschlagene Löwen. Jetzt sprechen wir gerade genau über das Gegenteil. Also wir sprechen von einer Löwenmannschaft, die anscheinend vor Selbstvertrauen nur so strotzt und mit Juri Knorr einen Spieler hatte, der 10 Buden gemacht hat gestern, Lindenkrone 8. Also ich weiß nicht, ob der jemals so gut gespielt hat. Du hast ja auch schon einige Löwenspiele in den letzten Jahren gesehen und wahrscheinlich bist du ähnlicher Meinung. Also das kam jetzt ein bisschen überraschend.
Und wir haben ja noch nicht mal Michael Appelgren jetzt in den Topf reingeworfen mit 17 Paraden und 44% Fangquote. Das war dann noch so ein bisschen die Kirsche auf der Sahne, wobei ich eben nicht sagen will, dass der das Spiel allein entschieden hat. Das wäre diesmal ein bisschen zu einfach. Das war eben auch ganz viel Abwehr und erfrischendes Angriffsspiel. Maximales Selbstvertrauen. Ich denke, das hat ihnen allen sehr, sehr gut getan gestern. Die Halle war ausverkauft. Das waren 13.000 Leute da. Das war natürlich auch der Rahmen, der das Ganze dann nochmal aufgewertet hat und die Art und Weise, wie sie die Mannschaft der Stunde eigentlich aus der Liga dominiert haben über weite Strecken des Spiels. Ich glaube, die gibt den Rhein-Neckar-Löwen definitiv nochmal Sicherheit und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten für das Halbfinale gegen Kiel. Sie müssen das eben, und das war gestern auch der Fall, sie müssen das am Anfang eines Spiels, habe ich das Gefühl, immer etablieren und merken, okay, wir sind da. Und das hatten sie gestern auch mit ein bisschen Glück, dass dann eben mal der Ball vom Pfosten in die Arme eines Löwenspielers springt und nicht andersrum und das Abgegrenzt deutlich besser ins Spiel kommt als Möste. Da sind ein paar Dinge zusammengelaufen. Ich habe mir aber auch gedacht, der THW Kiel hat jetzt auch ein kleines Problem oder ein kleines Problemchen mehr als vor dem Spiel der Löwen gegen Lemgo, weil die letzten Wochen ja doch recht durchwachsen waren eigentlich für die Mannschaft von Sebastian Hinze.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Das war ja auch der Grund, warum ich mir gedacht habe, okay, lass uns miteinander sprechen. Du kannst da ein bisschen was zu beiden Mannschaften sagen. Aber wir schauen, bevor wir auf das blicken, was in Köln passieren kann, nochmal auf das, was bei den Löwen ab dem Sommer passiert. Es gibt einige Abgänge. Also Gustav Davidsson wird nicht bleiben. Der weiß auch noch gar nicht, wo er hingeht. Jon Lindenkrone geht nach Skjern, nach Dänemark. Genauso wie Juri Knorr allerdings zur Aalborg, wissen wir. Magnus Grupe, junger Torhüter, ist bei den Eulen Ludwigshafen längst unterwegs. Ole Vossel-Scheffert geht nach Melsungen. Und natürlich, der Cheftrainer ist dann auch nicht mehr mit dabei, Sebastian Hinze, er übernimmt den THSV Eisenach. Wir haben schon oft über die Abgänge diskutiert und natürlich, der von Juri Knorr wiegt schwer, der von Ole Vossel-Scheffert, glaube ich, wiegt ähnlich schwer, wobei der in seiner ersten Saison bei den Löwen deutlich besser gewesen ist. Bei den anderen würde ich sagen, ist okay, ja, also da sagt man jetzt hinterher nicht, mein Gott, warum spielt dieser Spieler nicht mehr für die Rhein-Neckar-Löwen? Aber sie verändern viel, sie holen auch viel dazu. Neben einem neuen Trainer mit Mike Machulla kommt Danny Beins zum Beispiel. Das ist, glaube ich, eine richtig starke Verpflichtung. Edwin Aspenbeck kommt vom Team Twist Holstebro, Gino Stenerz auf rechts außen vom HC Kriens Luzern und Hauka Trastason von Dynamo Bukarest. Dazu noch Matthias Larsson aus Elverum. Wir müssen ja auch ehrlich sein, wir können nicht jeden neuen Spieler kennen, den wir noch nicht haben spielen sehen. Das ist nicht so einfach. Aber allein diese Verpflichtung von Danny Barnes jetzt nochmal hinten raus zeigt, dass die Löwen anscheinend doch für viele Spieler ein attraktiver Verein bleiben, ohne dass klar ist, ob sie nächste Saison international spielen oder nicht.
Das zeigt auch, wo der neue Sportdirektor selber mal gespielt hat. Hat er immer noch gute Verbindungen offensichtlich nach Paris. Nochmal kurz zu den Abgängen, einen Schritt zurück. Bei Juri wissen wir alle, was das für einen Grund hat. Bei Lindenkrone und Davidsson ist es natürlich so, dass die explizit auch ein Teil der Ära Hinze waren. Die hat er geholt. Wie du schon gesagt hast, hatten beide jetzt nicht die erfolgreichste Zeit bei den Löwen. Für Lindenkrone war es ja auch recht wild teilweise, als er dann der Grötzki-Ersatz sein musste, da auf rechts außen. Und jetzt nicht die besten Quoten aufweisen konnte, das ist natürlich unangenehm, wenn du dann auf einer Position spielen musst, die eigentlich gar nicht deine Angestammte ist, dann da nicht lieferst und auf Grundlage dessen so ein bisschen auch bewertet wirst. Ich habe das Gefühl, beide spielen jetzt, wo klar ist, dass die Zeit bei den Löwen auch wieder endet, für Lindenkrone ja vorzeitig sogar, der Vertrag dann aufgelöst, spielen jetzt auch befreiter auf. Lindenkrone 10 Tore gegen Eisenach, gestern wieder mit einem sehr, sehr guten Spiel, der sich auch keinen Kopf mehr zu machen scheint, sondern einfach zockt. Und da waren gestern wirklich ein paar sehenswerte Aktionen dabei. Also bin mal gespannt, ob wir den nochmal wiedersehen, wenn er noch ein bisschen Zeit bekommt, vielleicht um sich zu entwickeln. ob der nochmal irgendwo auftaucht. Und was die Neuzugänge angeht, du hast Dani Byens gesagt, ich glaube, das ist natürlich ein absoluter Top-Transfer. Ich bin sehr, sehr gespannt gerade auf die Kombination Byens-Kohlbacher, weil ich die Kombination Dani Byens-Niklas Weller beim Handballsportverein Hamburg immer so bombastisch und wirklich massiv wahrgenommen habe, dieses blinde Verständnis. Ich glaube, das entwickelt sich mit Kohlbacher auch recht schnell. Und ich habe gestern mit Bobby Schagen von Lemgo gesprochen, der ja schon mit Byens auch beim TBV und in der niederländischen Nationalmannschaft viel zusammengespielt hat, der gesagt hat, er glaubt, das passt richtig, richtig gut, dass Dani gerade auch mit seiner Art, mit seiner humorvollen, lockeren Art bei den Löwen, glaube ich, eine wichtige Rolle einnehmen kann. Und spielerisch, also dann brauchen wir nicht drüber sprechen, was so ein Spieler und so ein Spielmacher dem Löwenspiel geben kann. Das wird sich wahrscheinlich komplett verändern, die Art und Weise, wie sie dann unter Machulla Handball spielen, aber das ist ja auch nicht verkehrt. Und ich bin da sehr gespannt drauf, wie sich dieses Projekt entwickelt.
Und ich bin extrem gespannt auf das kommende Wochenende. Ja, auch was die Löwen in der kommenden Spielzeit angeht, wird das unfassbar interessant, weil sie müssen jetzt wieder einen kleinen Schritt nach vorne machen. Sonst, glaube ich, ist die Geduld in diesem Umfeld auch irgendwann mal aufgebraucht. Und ja, dieses Pokalfinal Four, ich will nicht sagen, kann wie vor 2 Jahren die Saison dieses Vereins ein bisschen retten. Aber wenn ich dir jetzt so eben zugehört habe, muss der THW Kiel sich jetzt am Samstag im Halbfinale verdammt warm anziehen.
Wenn die Löwen diese Abwehr spielen, die sie gestern gegen Lemgo gezeigt haben, und wenn sie vorne diese Balance finden aus Dominanz im Sinne von klaren Abläufen, ich glaube, Juri Knorr hat gestern einen einzigen technischen Fehler gemacht, also da war eine enorme Sicherheit einfach im Aufbauspiel, plus diese Leichtigkeit und dieser Spielwitz, dann muss der THW Kiel einen guten Tag erwischen. In dieser Saison sind sie, wenn die Löwen in Bestform spielen, und das haben wir ja am Anfang der Saison auch schon mal gesehen, als Kiel in Mannheim verloren hat, sind die Löwen ein mindestens gleichwertiger Gegner. Und ich weiß jetzt nicht, mit welchen Gefühlen und Erkenntnissen Kiel konkret aus dem Gummersbach-Spiel nach Köln fahren wird. Aber bei den Löwen ist eigentlich völlig klar, die wissen jetzt genau, was sie zu tun haben. Die haben gesehen, was funktioniert, worauf sie sich verlassen können. Die merken auch, dass jeder Spieler jetzt gerade seine Rolle kennt und so ein bisschen in seinem Sweet Spot ist, wenn man das so sagen kann. Ich bin also nach gestern der Meinung, dass dieses Halbfinale komplett offen ist.
Das glaube ich tatsächlich auch. Vielleicht, man sagt ja immer, dieses Momentum spielt eine große Rolle. Vielleicht sind die Löwen gefühlt sogar gerade ein bisschen der Favorit, nicht weil der THW Kiel gerade völlig außer Form wäre, aber die haben ja zuletzt 2 Spiele auch verloren in der Bundesliga und stehen da enorm unter Druck. Die Löwen können generell ein bisschen befreiter aufspielen und gerade mit diesem Schwung dieses Lemgo-Spiels jetzt würde ich meine 5 Cent aktuell eher auf die Rhein-Neckar-Löwen setzen. Wie sieht das denn bei dir aus?
Och, das ist schwierig. Also in der Euphorie des Moments bin ich da schon bei dir, wenn man sich jetzt mal die letzten Wochen anguckt. Da haben die Löwen gegen Bietigheim, Göpping und Eisenach gewonnen und verloren gegen Gummersbach. Einmal gegen Kiel mit 5 und gegen Hannover mit einem. Gegen Gummersbach mit -11. Das war schon eine ordentliche Rutsche. Also das gibt mir dann nochmal immer den großen Punkt zu bedenken. Wie konstant sind die Löwen schon? Wie gefestigt sind sie? Wie gut halten sie diese Spannung jetzt auch hoch? Und das hat Juri Knorr gestern dann auch nochmal nach dem Spiel gesagt. Ja, es ist ein gutes Gefühl, aber Pokal ist immer ganz was anderes. Sie kennen das auch schon andersrum, mit schlechtem Gefühl zum Pokal gefahren und dann dort gut performt. Das heißt gar nichts. Also ich würde die Favoritenrolle noch nicht den Löwen geben.
Das zweite Halbfinale. Ist das überhaupt offen? Müssen wir das überhaupt austragen? Das ist natürlich jetzt ein bisschen provokant, aber Melsung gegen Baling. Baling jetzt auch zuletzt in der 2. Liga nicht unbedingt sehr stabil und in einer guten Form. Sie waren lange sehr nah dran am 2. Platz. Jetzt sind sie ein klein wenig abgefallen, also immer noch in Reichweite, gar keine Frage, aber trotzdem, also die sind jetzt nicht in einer Überform und sie sind sowieso schon der Außenseiter. Ja, mag sein, dass ein Großteil der Fans in der Halle dann den Außenseiter unterstützen wird. Ich sehe aber gegen diese Defensive der MT Melsung mit dem Innenblock, den sie dann auch stellen können. Ich glaube auch mit der Gier, die Melsung an den Tag legen wird, in diesem Spiel wieder das Finale zu erreichen. Ehrlich gesagt, keine Chance für Baling.
Das ist jetzt nicht die unwahrscheinlichste Prognose, aber nachdem wir im DFB-Pokal-Halbfinale gesehen haben, dass auch Arminia Bielefeld als Drittligist gegen Bayer Leverkusen gewinnen kann, bin ich mir gar nicht so sicher in der Sache, weil ja die Melsunger jetzt auch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte da nach Köln fahren und die letzten Wochen enorm enorm an der Substanz gezerrt haben. Die Ergebnisse, die Spiele waren in der Summe eigentlich keine guten Spiele. Es waren oft Kampfspiele. Sie haben sich da durchgeschleppt mit den ganzen Ausfällen, die sie haben. Ich möchte das jetzt nicht künstlich spannend machen, aber wenn Baarling mal eine Chance hätte gegen Melsungen, dann finde ich eigentlich doch gerade jetzt.
Dann brauche ich deinen finalen Tipp. Wer wird am Ende den Pokal in den Kölner Himmel halten?
Puh. Also auf die Frage war ich jetzt wirklich gar nicht vorbereitet. Da erwischte mich auf dem kalten Fuß. Ich tippe auf den THW Kiel.
Oh, tatsächlich. Das überrascht mich jetzt ein bisschen.
Ich glaube, dass die Kieler auch viel Frust mit sich tragen, dass sie auch wissen, dass die Saison in vielen Bereichen noch nicht optimal gelaufen ist. Aber in der Konstellation und wenn sie gegen die Löwen da sind, dann werden sie das Spiel hinten raus, glaube ich, drehen und im Finale dann auch gewinnen.
Ich traue aktuell dem THW Kiel nur sehr schwer zwei super Spiele innerhalb von 24 Stunden zu. Ich weiß nicht, ob sie das körperlich hinbekommen. Ja, wenn du voller Adrenalin bist und so weiter, dann spielst du vielleicht nochmal einen Tacken besser. Aber wenn wir uns die Konstellation anschauen, Melsung, ich will nicht behaupten, die können sich schonen in einem Halbfinale gegen Baarling. Das wäre ja auch ein bisschen arrogant, wenn man mit so einer Einstellung in die Partie geht und schwupps, auf einmal ist das eine enge Kiste und du musst hinten raus auch nochmal Vollgas geben. Aber ich glaube, dass Melsung sein Halbfinale sehr kontrollieren wird. Ich will nicht sagen dominieren, aber kontrollieren. Und dann gehen die ganz anders in das Finale. Und wenn sie gegen Kiel spielen, dann sind sie eh ein bisschen der Außenseiter und alle erwarten vielleicht auch, dass Kiel das Ding gewinnt. Aber wenn wir uns die Bundesliga-Ergebnisse zuletzt ja auch ansehen, dann sehen wir, wie gesagt, Kiel zwei der letzten drei verloren. Melsungen ist wieder in die Spur gekommen. Die hatten diesen Ausreißer mit der hohen Niederlage in Hamburg, haben dann aber auch nur 22 Tore zu Hause gegen den THW Kiel kassiert, sind in der European League ins Viertelfinale eingezogen, sind aktuell, wenn wir beide miteinander sprechen, punktgleich mit dem Tabellenführer, mit den Füchsen Berlin. Also ich glaube, das kann ein ganz, ganz heißes Wochenende werden. Und nochmal der Hinweis, die Möglichkeit besteht, ich will das nicht ausschließen, ist sogar relativ wahrscheinlich, dass ihr nur ein sehr, sehr interessantes und spannendes Einzelinterview hört. Ich habe da jemanden getroffen, der eine Menge zu erzählen hatte. Und das ist wahrscheinlich das, was ich euch dann am kommenden Montag servieren werde. Aber im Nachgang wird sicherlich auch noch eine Analyse des DHB-Pokal Final Fours geben. Allerdings muss ich auch sagen, manchmal tut eine kleine Pause auch ganz gut und da bitte ich schon im Vorfeld um Verständnis. Ja, jetzt haben wir natürlich heute noch drei Partien. Flensburg gegen Eisenach, Leipzig gegen Magdeburg und Hannover gegen Göppingen. Und ich sag dir ganz ehrlich, Vince, also mit dem Wissen, was da gestern in Nürnberg passiert ist, bin ich mir nicht sicher, ob ich nicht morgen früh noch jemand anderen einladen muss.
Mach das mal besser. Es macht unfassbar Spaß, aktuell Handball zu schauen und über Handball zu quatschen. Ich glaube, da kriegst du in jedem Spiel genug Stoff. Da wäre ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob das morgen nicht schon wieder zwingend notwendig wird, da ein bisschen was aufzuarbeiten. Aber gut, Erlangen gegen Füchse hast du selbst kommentiert, kannst du mir viel mehr zu sagen. Ich habe nur diesen letzten Wurf gesehen und weiß gar nicht, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass Erlangen diese Chance hat. Jetzt sind sie da auf einen Punkt dran an Bietigheim. Das ging doch schneller, als ich dachte.
Jetzt haben wir noch kein Wort verloren über die Champions League. Da wollten wir auch noch kurz drüber sprechen, bevor ich das nämlich vergesse. Habe ich ja zu Beginn groß angekündigt. Also müssen wir da ja auch noch drauf schauen. Du hast nämlich vergangene Woche da auch am Mikrofon gesessen. Welche Partie hast du kommentiert und was sagst du generell zu dem, was in den Playoffs passiert ist? Weil das war ja mal wieder spektakulär.
Ja, also ich habe sowohl das Hinspiel als auch das Rückspiel zwischen Plotzk und Nantes und Plotzk kommentiert. Die anderen Spiele habe ich immer so ausschnittweise gesehen. Die waren dann teilweise davor, danach, einen Tag später. Also ich fand, diese Playoff-Runde war sensationell. Berlin gegen Kielce sicherlich das absolute Highlight. Also das Rückspiel vor allem, was war das bitte für ein Handballspiel? Aber ich bin auch auf meine Kosten gekommen. Ich hatte zwei unterschiedliche Spiele eigentlich. Das Hinspiel hat Plotzk klar dominiert zu Hause. Hätte auch viel höher gewinnen müssen eigentlich am Ende waren es da nur plus drei, waren aber eigentlich in allen Belangen die bessere Mannschaft und Nantes hatte halt dieses Riesenproblem auf der Spielmacherposition, dass Emerick Mynn und Rok Ognjecek beide ausfallen. Das konnten sie überhaupt nicht kompensieren. Dann haben sie danach noch zwischendrin am Wochenende in der französischen Liga gegen den zweit- oder drittletzten verloren. Nantes waren ja bisher auf einen Punkt dran an PSG oben im Meisterkampf. Das sah gar nicht gut aus. Und da hatte ich eigentlich ein ähnliches Gefühl wie bei Lemgo gegen die Löwen. Die Gastmannschaft kommt mit Schwung, da läuft alles. ist. Und Nantes in dem Sinne hat nicht viel auf die Kette bekommen und musste auf wichtige Spieler verzichten. Und ja, was dann passiert ist, das war einfach nur eine Achterbahn, das Rückspiel. Also am Ende gewinnt Nantes dieses Spiel klar und auch fast wieder ein bisschen zu niedrig mit 29-24, ist aber nach gut 8 Minuten mit 6-1 weg. Und es war komplett was anderes. Also Plotz hat sich einfach überrennen lassen von dieser Atmosphäre in der Asch Arena in Nantes. Da war von der ersten Sekunde an, ich weiß nicht, ob du das kennst, da war ein Kollege, der hatte von der ersten bis zur 60. Minute ein Mikrofon um und hat wirklich gesungen nonstop. Das war so laut wie der Hallensprecher. Das hat man auch in der Übertragung sehr präsent gehört. Und dieses Ganze drumherum, diese wahnsinnige Atmosphäre und dann auch der Druck und die Energie, mit der Nantes gespielt hat, das hat Plotz komplett überrollt. Das Spiel war eigentlich nach der ersten Halbzeit entschieden. Da ist Nantes mit +9 in die Pause. Plotzk ist überhaupt nicht klargekommen mit den beiden Linkshändern, Julien Boss und Ayub Abdi, die dann viel auch übers Zentrum gekommen sind. Das haben sie nicht verteidigt bekommen. Und diese Dinge, die in der Vorwoche alle funktioniert haben, zum Beispiel die starken 1-1-Situationen von Thomas Spieroch, die haben gar nicht mehr geklappt. Und das war auch so eine Erkenntnis mal wieder für mich, was innerhalb einer Woche beim Handball alles passieren kann, wie unterschiedlich dieselben Mannschaften 2 Spiele gestalten können. Das ist wirklich wieder so eine, und deswegen auch schwierig, Favoritenrollen zu vergeben oder Prognosen zu treffen, weil du kannst ein paar Tage später genau das Gegenteil auf der Platte sehen. Und das war in den Spielen, die ich gesehen habe, auch oft der Fall.
Ja, tatsächlich, wenn wir jetzt mal schauen, klammern wir mal ein bisschen die Paarung Magdeburg gegen Bukarest aus. Da war der SCM im Endeffekt total souverän, hat beide Spiele hoch gewonnen, also einmal mit 4 auswärts und einmal mit 6 zu Hause. Aber wenn wir jetzt auch mal schauen bei Kielce gegen die Füchse, da war es im Rückspiel ja schon so, dass die Füchse nochmal einen richtigen Zahn zulegen mussten, am Ende unentschieden und die Viertelfinalteilnahme. Aber der absolute Schocker war natürlich das Ding mit Szeged und Paris Saint-Germain. Paris hatte das Hinspiel in Ungarn mit einem Tor gewonnen und dann dachte man vielleicht vor dem Rückspiel, okay, da muss da schon einiges, also wirklich einiges passieren, damit Szeged in Paris gewinnt, weil PSG normalerweise zu Hause eine absolute Macht ist. Das hat sich aber gerade in dieser Saison enorm verändert. Also in den vergangenen Jahren war PSG in der eigenen Halle fast unschlagbar und dann hinterher gucke ich aufs Ergebnis, weil ich es nicht live gesehen habe und sehe, Szeged hat mit 10 Toren in Paris gewonnen. Also das ist, Vince, das ist unfassbar, mit 10. Das kannst du keinem erklären.
Ich kann es dir auch nicht wirklich erklären. Ich habe dieses Spiel in Ausschnitten gesehen, ein bisschen was von der zweiten Hälfte. Es war aber da eben auch nicht wirklich spannend, sondern sehr, sehr schnell langweilig. Ich habe gesehen, dass Szeged viel Tempo gespielt hat und dass Paris irgendwie sehr behäbig war und auch lustlos, dass da nie so dieser Impuls kam. Jetzt reißen wir uns nochmal zusammen, jetzt zeigen wir mal eine Gegenreaktion. Das weiß ich auch nicht, inwiefern da in Paris noch andere Dinge eine Rolle spielen, aber dieses Ergebnis hätte ich so nie und nimmer getippt, nie und nimmer.
Magdeburg gegen West Bremen im Viertelfinale, genauso wie Szeged gegen Barcelona. Und ich will da die absolute Sensation nicht ausschließen. Barcelona hat zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit ein Spiel in der heimischen Liga verloren, zu Hause gegen Granollers, auch noch das Derby sozusagen, weil Granollers ja direkt um die Ecke von Barcelona. Die Füchse spielen gegen Aalborg, auch das ist ein ausgeglichenes Ding. Und dann haben wir noch Nantes gegen Sporting. Und weißt du, was ich daran so geil finde? Ein Verein, der nicht ständig beim Final Four ist, der schafft's nach Köln. Und das finde ich echt super.
Ja, da bin ich auch immer ein großer Fan von, dass nicht immer dieselben 4 Teams und dieselben 4 Fanbusse hier nach Köln kommen, sondern dass da jetzt auch entweder Nord oder Sporting dabei ist. Ich hätte am liebsten sogar beide dabei. Ich kann mit beiden Vereinen irgendwie viel anfangen. Die sind beide sehr, sehr sympathisch. Ich finde beide Mannschaften hochinteressant und spannend. Gut, jetzt wird es nur eine davon, aber frag mich bitte nicht, wer den Pokal holt in dem Fall. Da verweigere ich die Aussage.
Das ist kein Problem. Nein, ich hake nicht nach. Wir haben viel besprochen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. War ein tolles Gespräch und ich glaube, auch alle, die zugehört haben, hatten ihren Spaß dabei. Jetzt müssen wir aber mal kurz durchatmen. Dann gibt's die erste Pause und dann sprechen wir über das, was in Belgrad los war. Bis sofort. Von der Bundesliga gehen wir raus in die weite Handballwelt, in den Europapokal und zwar in den European Cup. Naja,
So ganz stimmt das nicht. Wir haben eben auch ein paar Minuten über die Champions League gesprochen. Aber ich sage große, weite Handballwelt, weil natürlich der European Cup eine Veranstaltung ist, die an Orten stattfindet, die einige von euch vielleicht noch nie gehört haben. Aber die Stimme meines Gastes, die habt ihr auf jeden Fall schon mal gehört. Wir haben zuletzt hier auch über den European Cup gesprochen, auch über die Historie dieses Wettbewerbs, der auch mal anders hieß. Aber jetzt sprechen wir wieder über die sportliche Aktualität und ich sage hallo und herzlich willkommen an Tim Detmar. Moin Tim.
Moin Sascha, freut mich.
Ich freue mich mit dir über drei, sag mal so, spektakuläre Spiele zu sprechen und ein absolutes Spektakel im negativen Sinne, denn dieses Spektakel hat dafür gesorgt, dass die Partie zwischen Partizan und AEK, das Rückspiel in Belgrad, nochmal neu ausgetragen werden musste. In Bulgarien, in einer neutralen Halle, an einem neutralen Spielort. Und ja, darüber sprechen wir zum Ende unseres Gespräches. Aber wir wollen uns zunächst auf die anderen drei Duelle konzentrieren. Denn die Mannschaften, eben bis auf den Sieger von Partizan gegen AEK, die sind jetzt nicht gerade sonderlich bekannt, also die Teams, die es ins Halbfinale des European Cups geschafft haben. Jetzt sind die Spiele ja schon ein paar Tage her, beziehungsweise in der vergangenen Woche wurden die ausgetragen. Und aufgrund dieses Nachholspiels, so nenne ich es jetzt mal, zwischen AEK und Partizan sprechen wir jetzt eine Woche später darüber. Aber wir beginnen mal mit dem Duell zwischen Olympiakos und Runa Sandefjord. Und ich habe mir vorher gedacht, Mensch, Olympiakos, das ist natürlich schon eine starke Mannschaft. Dann haben die das Hinspiel mit 6 Toren gewonnen und jetzt kommt der Kracher, die scheiden tatsächlich aus. Was zur Hölle ist denn da bitte passiert?
Das ist eine berechtigte Frage und ich würde sagen, Mats Bjørnstad ist passiert. Der Keeper von Runa hat im Rückspiel 20 Paraden aufgelegt, das Torwartduell gegen das griechische Duo mal eben mit +11 für sich entschieden, knapp 47% Quote. Das kann man in so einem Spiel dann gerne mal mitnehmen, wenn man so einen riesen Abstand auch aufholen muss. Und ein alter Bekannter aus der Bundesliga hat auch ganz gut genetzt, Christopher Rambo. Einige werden ihn noch kennen. 7 Tore, 6 Assists. Also das so zwei große Schlüsselspieler in diesem Spiel für dieses große Comeback. Ich hätte damit auch nicht unbedingt mehr mit gerechnet. Aber man muss sagen, Runa in dieser Saison jetzt schon einige vermeintlich größere oder namenhaftere Teams rausgeworfen. Beşiktaş in der Runde davor, auch Celje musste schon dran glauben. Also die sind echt richtig auf einem guten Weg ins Halbfinale und der war sehr schwer, muss man wirklich sagen.
Also mit 10 Toren das Rückspiel zu gewinnen, du hast jetzt gerade auf diese überragende Torhüterleistung hingewiesen, das ist natürlich unfassbar. 46% hat er gehalten, der gute Kollege Mats Bjørnstad, und das ist natürlich dann der absolute Schlüssel gewesen. Wir sollten auch nicht vergessen, dass bei Olympiakos ja auch Spieler mit dabei sind, die absolute Qualität haben, die Bundesliga-Qualität haben. Savas, der hat natürlich größtenteils in der zweiten Liga gespielt in Deutschland, aber ist trotzdem ein sehr guter Spieler. Wir reden von einem wie Josip Peric oder Ivan Sliskovic. Also das ist keine Kirmestruppe.
Nee, auf gar keinen Fall. Im letzten Jahr war Olympiakos im Finale, sind da dann an Valur auch relativ knapp gescheitert im 7-Meter-Werfen. Also es hätte die zweite Halbfinalteilnahme in Folge werden können für die Griechen. Und wie gesagt, nach so einem deutlichen Sieg zu Hause, klar, du weißt, was Runa bisher so geleistet hat, aber ich glaube schon, dass es sehr überraschend dann auch abgelaufen ist in diesem Spiel. Und man muss wirklich sagen, Runa hat es gefühlt von Minute 1 an dominiert, haben nach 10 Minuten schon 7-3 geführt. Und ja, so entwickelt sich dann eben so ein Momentum, wenn du merkst, okay, nach 20 Minuten haben wir den Rückstand aufgeholt, es steht quasi wieder 0 und wir haben das Momentum auf unserer Seite. Das macht dann schon, glaube ich, auch einiges in den Köpfen der Spieler auf der anderen Seite, auch wenn sie dann schon vielleicht mal Bundesliga gespielt haben, zweite Liga gespielt haben und solche Drucksituationen natürlich kennen. Aber das ist das Schöne am European Cup.
Ja, und Wir sollten auch nicht vergessen, dass bei diesem Duell Namen mit dabei gewesen sind auf den Trainerbänken, die durchaus Prominenz besitzen, denn Riccardo Trellini, der ehemalige italienische Nationaltrainer, ist seit 2025, also gerade erst seit ein paar Wochen mehr oder weniger, der Nationaltrainer, also Ex-Nationaltrainer Italiens, ist jetzt der Trainer von Olympiakos. Das hat er sich auch ganz anders vorgestellt, und der Trainer bei Runa Sandefjord ist Beate Mühlhall. Also das ist natürlich dann auch so eine Sache, Tim, aus meiner Sicht, ja, ist das so ein Highlight-Spiel früh in einer Trainerkarriere, wo der Coach, der Ziele hat, und da bin ich mir bei Beate Mühlhall ziemlich sicher, dass der große Ziele hat, so richtig, ja, durchstarten kann, mehr oder weniger. Also das kann auch seiner Trainerkarriere einen richtigen Kick geben.
Ja, auch da, du hast vorhin schon angesprochen, dass wir schon mal so ein bisschen auch in die Historie dieses Wettbewerbs geguckt haben. Da erinnere ich mich an Suhr Aarau mit Mischa Kaufmann auf der Trainerbank. Also das zeigt ja ganz gut, dass da durchaus auch Trainer Rohdiamanten quasi auf der Bank sitzen und ihre ersten Schritte gehen auf diesem europäischen Parkett. Und das muss man dann auch erstmal so zurecht coachen, so einen Rückstand dann aufzuholen. In der Liga ist Runa auch aktuell Dritter. Also das ist schon wirklich eine sehr, sehr starke Saison und eine sehr starke Entwicklung für diesen Verein. Da kann man, glaube ich, echt gespannt drauf sein, was sie mit Mühlhall dann in der nächsten Saison auch machen. Jetzt auch noch in dieser Saison, klar. Und wo dann sein Weg vielleicht nochmal hinführt. Wer weiß.
Ein weiteres Duell in diesem Viertelfinale war das zwischen Minau Baia Mare aus Rumänien und dem HC Alkaloid aus Skopje in Mazedonien. Das Hinspiel ist unentschieden, 31-31 in Rumänien ausgegangen, und dann war ich mir eigentlich relativ sicher, dass Alkaloid das im Rückspiel auf jeden Fall gewinnen würde. Am Ende 32-25 für die Mazedonier, für die Mannschaft von Kirill Lazarov. Und du hast ja schon, als wir das letzte Mal über diesen Verein gesprochen haben, relativ von denen geschwärmt, hast gesagt, da sollte man ein Auge drauf werfen.
Ja, das bleibt auch weiterhin so. Man muss sagen, im Vergleich zu den vorherigen Spielen im European Cup und generell in der Saison war das wahrscheinlich mit auch einer der stärksten Gegner, im European Cup auf jeden Fall. Man hat offensiv seine Problemchen gehabt, vor allem im Hinspiel, auch wenn sie da am Ende 31 Tore werfen und auch wenn sie hier 32 Tore werfen. Sie hatten, ich glaube, vor den Duellen einen Schnitt von 37,5 Toren pro Spiel, also kompletter Wahnsinn. Und auch hier wieder das Thema Anfangsphase. Nach 10 Minuten oder knapp 11 Minuten steht es 8-2 für Alkaloid. Und das war dann echt der entscheidende Faktor. Da kamen die Rumänen überhaupt nicht mehr dran zur Pause plus 6. Und da ist es dann auch geblieben über das restliche Spiel. Das war schon echt, ja, sehr souverän, wie sie das gemacht haben. Klar, vor heimischer Kulisse haben sie sich da eine gute Ausgangslage aus dem Hinspiel, aus dem Auswärtsspiel mitgenommen und die dann sehr, sehr gut auch umgesetzt. Petkovski, 8 Tore auf rechts außen, der beste Werfer für die Mazedonier. Also das ist schon eine sehr, sehr gute Leistung mal wieder gewesen. Und auch da muss man sagen, die Rumänen waren auch letztes Jahr im Halbfinale. Das heißt, es hätten zwei Halbfinalisten aus dem letzten Jahr die Geschichte wiederholen können und wären dann sogar aufeinander getroffen im Halbfinale in dieser Saison. Und jetzt sind beide raus.
Sie sind auch deswegen raus, weil eben Alexander Petkovski, du hast ihn gerade angesprochen, gut eingenetzt hat, und sowieso netzte er in dieser European Cup Saison extrem gut ein, jetzt schon 50 Tore und ist erst 20 Jahre alt, 1,85 groß, trotzdem halt außen. Also das scheint mir ein Spieler mit sehr, sehr viel Perspektive zu sein, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass er dann entsprechende Physis mitbringt, und das könnte so ein Spieler sein, der dann irgendwann mal in der Champions League landet. Aber das ist nur mein ganz persönliches Gefühl. Also ich bin mir da sogar relativ sicher, dass das der Fall sein wird. Vielleicht nicht bei einem absoluten Spitzenteam, aber generell die Qualität, die bringt er wahrscheinlich auf jeden Fall mit. Und ja, jetzt gucken wir mal, was dann bei rauskommt in diesem Halbfinale zwischen Sandefjord und Alkaloid. Siehst du das als völlig offen an oder hast du einen Favoriten aufgrund, ja, einer Kleinigkeit, wo du sagst, da ist die eine Mannschaft wahrscheinlich besser? Das sind ja eigentlich komplette Gegensätze. Einmal dieser physische mazedonische Handball und dann der schnelle skandinavische.
Ja, ich glaube schon, dass das ein sehr ausgeglichenes Duell sein wird. Es kommt natürlich stark darauf an, wie Alkaloid das Hinspiel nutzt, das haben sie zu Hause. Das heißt, diesmal haben sie nicht den Vorteil, dass sie das Rückspiel in heimischer Halle haben. Aber wenn man sich das anguckt, musst du diese Offensive erstmal stoppen, ganz klar. Die Rumänen haben es gezeigt, wie sie es machen. Die Norweger, wir haben gerade darüber gesprochen, mit Bjørnstad einen sehr guten Keeper hinten drin, der durchaus auch mal zur Höchstleistung dann aufsteigen kann. Dementsprechend glaube ich schon, dass es ein sehr enges Spiel wird. Und boah, also gut, in einem Halbfinale, also fällt es mir da auch ehrlich gesagt schwer, einen klaren Favoriten auszumachen.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen, weil ich meine, wenn du so weit gekommen bist und die Mannschaften untereinander einzuordnen, das ist ja auch schwer, weil sie vorher nicht gegeneinander gespielt haben. Wir haben keine Gruppenphase gehabt. Das macht es aber auch, wie ich finde, so unendlich spannend und deswegen gefällt mir das eigentlich relativ gut. Wir haben ein weiteres Duell, über das wir sprechen wollen und das ist das zwischen Hauka aus Island und dem HC Isvidats aus Bosnien und Herzegowina. Das Hinspiel in Island, das hat Hauka mit 3 Toren gewonnen, aber dann im Rückspiel ein 7-Tore-Sieg für die Bosnier. Das scheint mir relativ souverän gewesen zu sein.
Ja, und auch da kann man wieder einen Namen nennen, oder man muss in dem Fall 2 Namen nennen, aber ein Name, der bei Isvidac die gesamte Saison über schon herausgestochen ist, ist Dijano Neres-Cesko, der in beiden Duellen auch wieder unfassbar viele Tore geworfen hat, 19 an der Zahl in beiden Duellen, hat jetzt 70 Tore in dieser Saison. Im European Cup ist der Top-Torschütze und er ist so die Lebensversicherung für das Team aus Bosnien und Herzegowina. Und das dachte ich mir auch schon nach dem Hinspiel. Der Abstand war manageable, würde ich jetzt mal sagen. Und das haben sie auch hier sehr souverän gemacht. Zur Pause +5, da vor allem die Defensive sehr stark. Nur 8 Gegentore in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit ging es dann ein bisschen mehr in die Offensive. Und dann lagen sie relativ schnell auch mit 10 Toren vor. Und das haben sie dann nach Hause gebracht und dementsprechend, das war schon stark, in dem Fall auch Milan Vukcic, ebenfalls 9 Tore und der Torwart Haris Suljovic, 19 Paraden. Auch da hat er das Torhüterduell deutlich gewonnen mit 7 Paraden Vorsprung im Vergleich zum gegnerischen Duo. Auch das, ja, ein ganz interessanter Trend, würde ich jetzt mal sagen, an dem Wochenende, dass es wichtig ist, in K.O.-Spielen eine gute Torwartleistung zu bekommen, ist jetzt nichts Neues. Aber das war schon sehr auffällig, dass vor allem in dem Duell von Runa und auch jetzt hier bei Isvidac der Unterschied, was die Paradenanzahl angeht, so deutlich war und die Ergebnisse dann eben auch sehr deutlich ausfielen.
Wir haben vorhin über einen 20-jährigen Mazedonier gesprochen, auf Rechtsaußen mit Alexander Petkovski. Jetzt hast du gerade den Top-Torschützen dieses Wettbewerbs mit Dijano Neres-Cesko schon angesprochen. Das ist ein 20-jähriger Kroate, 1,96 groß, hat ein ganz schönes Kreuz, ja. Also das wahrscheinlich auch ein Spieler, den wir beobachten sollten. Und ich kann nur noch mal darauf hinweisen, dass wir ja in der Vergangenheit schon miteinander ausführlicher auch über die Geschichte dieses Wettbewerbs gesprochen haben. Und was fällt immer wieder auf, Tim? Da sind Spieler mit dabei, die hinterher eine absolut bombastische Karriere hinlegen. Und ich glaube, diese beiden Kandidaten, die wir jetzt sozusagen rausgepickt haben, weil eben ihre Leistungen auch so herausragend waren jetzt im Viertelfinale, die sollten wir definitiv beobachten.
Definitiv. Cesko hat jetzt auch beim kroatischen Länderspiel kurz vor Silvester gegen Italien sein erstes Länderspiel gemacht. Dort auch 1 Tor, 2 Vorlagen aufgelegt. Also den hat man auf jeden Fall auf dem Radar in der kroatischen Nationalmannschaft. Mal gucken, vielleicht ist es schon ein Thema für das nächste Turnier. Wer weiß, ist natürlich auch eine ordentliche Konkurrenzsituation da im Rückraum in Kroatien. Aber wenn man sich diese Leistungen anschaut von ihm, das ist schon wirklich brutal. Also der hat bisher in jedem Spiel mehr als 6 Tore geworfen und in 3 Spielen mehr als 10 Tore in diesem Wettbewerb. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Hat auch schon European League gespielt in der vergangenen Saison. Auch da mehr als solide performt und eben trotz seines jungen Alters schon eine gewisse Erfahrung im internationalen Wettbewerb. Auch das sicherlich sehr, sehr wichtig für so einen jungen Spieler. Und umso besser, wenn er dann so performt. Also ja, Cesko, den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten.
So, und jetzt kommen wir zum letzten Duell, das im Viertelfinale noch auf dem Programm stand. Und bevor wir dann über das finale Ergebnis sprechen, Rückspiel, wie gesagt, in Bulgarien, müssen wir darauf eingehen, was beim eigentlichen Rückspiel in Belgrad los gewesen ist. Also erstmal das Hinspiel hat AEK mit 27-22 in Athen gewonnen. Alles gut, ein Rückspiel in Belgrad und dann denkt man sich, okay, da wird wahrscheinlich gut was los sein, aber es war ein bisschen zu viel los.
Das kann man so sagen. Von dem, was auch auf Social Media so rumging an Videos, im ersten Moment sah es nach einer sehr coolen Atmosphäre aus. Das muss man ja schon sagen. Die Partizan-Fans alle in Schwarz-Weiß. Es wurde aufgerufen, in die Halle zu kommen. Bei diesen Vereinen ist es dann natürlich immer so, dass dann die Fangruppierungen vom Fußball eben dann auch zu diesen Spielen dann animiert werden zu kommen und das dann auch so machen, was an sich natürlich eine überragende Geschichte ist. Wenn man sich dann aber so verhält wie die Partizan-Fans in dem Fall, sehe ich das dann doch etwas kritischer. Es wurde Pyro gezündet, das war das Erste. Gut, das kennt man durchaus auch aus dem serbischen Basketball. Aber dann ging es eben weiter mit Böllern, die aufs Spielfeld geworfen wurden. Ein AEK-Spieler hat wohl auch Probleme danach mit seinem Ohr gehabt und wurde da in der Halle noch behandelt. Und so ist das Ganze dann eskaliert, quasi mit dem geplanten Anpfiff-Zeitpunkt. Und ja, dann hat man 100 Minuten überlegt, können wir jetzt spielen, wollen wir jetzt spielen? Und dann fiel die Entscheidung heute auf jeden Fall erstmal nicht. Und dann musste man entscheiden, was machen wir mit diesem Spiel, und hat es an einen neutralen Spielort jetzt gelegt. Ja, das sind keine schönen Schlagzeilen, finde ich wirklich auch schockierend und geht natürlich gar nicht.
Die Frage, die ich mir dann stelle, ist, wäre es nicht die passende Strafe, auch wenn die Spieler da nichts für können, zu sagen, man wertet einfach das Spiel für AEK, damit das in Zukunft nicht mehr vorkommt und die Fans wissen, dass sie sich zu benehmen haben, weil das wäre, ja, ich weiß, eine sehr drastische Strafe. Auf der anderen Seite wäre so klar, dass man sich das nicht erlauben kann, dass das wahrscheinlich nicht nochmal passiert, weil okay, jetzt ist das Rückspiel an einem neutralen Ort ausgetragen worden, aber ich weiß nicht, also nicht, dass ich sagen will, die Strafe ist nicht deutlich, weil, wie gesagt, man hat gespielt ohne Fans an einem neutralen Ort, aber wäre dir das zu krass, vielleicht als Strafe zu sagen, 10-0 oder sowas für AEK und die sind dann einfach im Halbfinale?
Ich habe ehrlich gesagt auch damit gerechnet, dass es so kommt, und war etwas überrascht, dass man es verschoben hat und nochmal austragen lässt. Das Ding ist, ich habe mir dann gedacht, okay, es kamen dann auch Aussagen von Partizan-Seite, dass deren Spieler beim Hinspiel in Athen bespuckt und mit Bier übergossen wurden, es angeblich keine Ordner und nicht genügend Polizei verfügbar waren vor Ort, sodass man sich da auch sehr unwohl gefühlt hat, sage ich jetzt mal. Macht das die Reaktion besser? Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, das könnte eventuell in der Entscheidungsfindung auch ein Punkt gewesen sein, dass man dann gesagt hat, okay, beide Lager haben sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert, dann machen wir es halt an einem neutralen Ort. Das ist dann in dem Fall vielleicht Strafe genug, dass Partizan eben nicht diesen Heimvorteil hat, den sie gehabt hätten, wenn man sich die Bilder anguckt, für dieses Rückspiel. Von daher, das könnte vielleicht ein Grund sein, ohne dass ich da Näheres zu weiß.
Wo du gerade sagst, Tim, nicht mit Ruhm bekleckert. Wir sprechen logischerweise jetzt auch über dieses Rückspiel, was eben in Bulgarien ausgetragen wurde. Und da haben sich einige nicht mit Ruhm bekleckert. Zum Beispiel halt AEK, was die sportliche Leistung angeht. Wie gesagt, Hinspiel mit 5 gewonnen. Jetzt das Rückspiel tatsächlich an diesem neutralen Ort mit 5 verloren. Und wir müssen allerdings auch über die Schiedsrichter sprechen. Und da nochmal Dankeschön für eure Beteiligung an Diskussionen, was die Rückmeldung auch angeht und so weiter, in Bezug auf die Folge der vergangenen Woche, wo wir intensiv über das Schiedsrichterwesen in Deutschland gesprochen haben. Und ich möchte dazu nochmal kurz was sagen. Es geht wirklich um die Sache. Es geht nicht darum, irgendjemanden fertig zu machen oder zu demontieren oder an den Pranger zu stellen, sondern wir müssen ja in der Sache weiterkommen. Und wenn wir nicht mehr in der Lage sind, darüber zu diskutieren, wenn wir nicht mehr kritisieren dürfen, weil das nicht mehr gewünscht ist, weil es ja allen irgendwie gut gehen muss, dann kommen wir halt in der Gesellschaft, glaube ich zumindest, auch nicht vorwärts. Und daher finde ich es wichtig, dass wir eine sachliche Diskussion führen. Nochmal, es geht nicht darum, auf irgendjemanden den Finger zu zeigen und so weiter, aber wir müssen, Tim, jetzt leider, was dieses Spiel angeht, auch wieder über die Schiedsrichter sprechen. Konkret über 2 Szenen aus der letzten Spielminute. Zunächst mal, es gab Ballbesitz für Partizan. Die hätten das Spiel dann für sich entscheiden können, mehr oder weniger. Und ja, versuchen den Ball irgendwie von links nach rechts zu spielen. Und dann auf einmal ist der Rechtsaußen frei, hat eigentlich einen guten Winkel. Was ist dann passiert?
Genau, dann ist der Außen mit der Chance auf +6 zu stellen. Und damit wäre Partizan eben im Halbfinale gewesen, reingesprungen in den Kreis oder hat es versucht und wurde geblockt vom Außenverteidiger von AEK. Und im Live dachte ich mir schon, okay, der macht zum einen einen sehr langen Schritt, was ja immer häufiger auch in der Bundesliga gepfiffen wird gegen den Abwehrspieler. Und dazu muss man sagen, er läuft vorher klar durch den Kreis. Er muss quasi auch so einmal um sich selbst drehen, damit er in die Position kommt. Dabei betritt er den Kreis und da wird dann am Ende auf Stürmerfoul Partizan entschieden und dementsprechend Ballbesitz AEK, die dann wiederum die Chance haben, im letzten Angriff doch noch auf -4 zu stellen und damit weiterzukommen. Aber ja, das war im Live schon eine Geschichte, wo ich mir gedacht habe, boah, ob der Pfiff wirklich so richtig ist. Und wenn man dann hin und her spult in dem Real Life, muss man da schon ganz klar sagen, das ist eine Fehlentscheidung gewesen und natürlich extrem bitter für Partizan.
Und der Abwehrspieler stand in dem Moment, wo er den Angriffsspieler blockt, auch noch im Kreis. Also das kommt auch noch dazu. Und der Schiedsrichter hatte komplett freie Sicht. Also da gibt's auch keine Ausreden. Er muss das sehen. Und der Feldschiedsrichter kann eigentlich auch sehen, dass der Abwehrspieler sich wirklich quer durch den Kreis bewegt. Jetzt nicht einen Meter im Kreis steht. Das will ich auch gar nicht sagen. Aber so deutlich, dass man es erkennen muss. Und der Ball war auch schon längst beim Außen. Da bewegt sich der Abwehrspieler noch mit diesem langen Schritt. Also die Regel sagt ja auch, wenn der Pass gespielt ist, in dem Moment darf der Abwehrspieler auch diesen Schritt nicht mehr machen. Auch da hätte man ja sozusagen schon eingreifen müssen, egal ob der Abwehrspieler im Raum steht oder nicht. Also Stürmerfoul war definitiv die falsche Entscheidung. Jetzt hast du gerade gesagt, AEK hatte dann die Chance, nochmal selber mit Ballbesitz auf -4 zu stellen. Das ist ihnen nicht gelungen, also gab es dann nochmal eine Situation mit Ballbesitz Partizan und da war es dann so, da haben sie den Ball so ein bisschen verdattelt und dann waren noch, keine Ahnung, 2-3 Sekunden zu spielen, Ballbesitz auf einmal für AEK und der Spieler will aus der eigenen Hälfte aufs leere Tor werfen und wird dabei gefoult.
Ja, und auch da würde ich sagen, relativ klar ist es ein Foul gegen den AEK-Spieler, der am Wurf aufs leere Tor gehindert wird und nach der Regelung ist das ganz klar, weil das, wie gesagt, das Tor von Partizan in der Situation leer war, ist das ein 7 Meter, ist es eine rote Karte in den letzten 30 Sekunden und auch da, die nächste Chance wurde AEK dementsprechend dann genommen, auf -4 zu stellen und ins Halbfinale einzuziehen. Also es gab leichte Beschwerden bei AEK. Also von der Bank war es, glaube ich, relativ laut. Ich meine da auch so was in Richtung 7 Meter rote Karte auf Englisch gehört zu haben. Aber ich weiß nicht, es war schon, wenn man bedenkt, worum es da geht, auch relativ gesittet, was mich schon ein bisschen gewundert hat. Okay, kann vielleicht auch an den Umständen liegen, komplett leere Halle und so weiter. Aber ich fand das schon auch sehr deutlich, dass das ein klares Foul war. Aber dann hat man sich kurz besprochen. Und relativ schnell ging es dann in 7-Meter-Werfen über.
Genau, das war also das Ende dieses Spiels. Das 7-Meter-Werfen hat AEK dann mit 7-6 gewonnen. Da ging es sozusagen auch nochmal in die Verlängerung. Und dann wurde auch nach dem 5-5 alle Schützen beider Mannschaften hatten tatsächlich auch sehr souverän getroffen. Nochmal diskutiert. Die Schiedsrichter mussten nochmal in die Diskussion gehen, ja, was ist denn jetzt überhaupt los? Wie geht's denn weiter? Also, da fragt man sich auch, wie das sein kann. Aber okay, und du hast natürlich recht, es war relativ gesittet und ich möchte mir gar nicht ausmalen, wenn das genau so passiert wäre in einer Halle mit Zuschauern in Belgrad. Ich glaube, das Ding wäre komplett eskaliert.
Ja, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Man muss auch sagen, vielleicht war dann für die Schützen im 7-Meter-Werfen diese leere Halle auch gar nicht mal so schlecht. Vor allem natürlich auf Seiten von AEK, weil also diese 13 7-Meter, die verwandelt wurden, waren eiskalt. Also da hatte kein Torhüter irgendeine Chance ranzukommen. Das sieht man, glaube ich, selten, dass da keiner Nerven zeigt. Also ich habe dann auch nochmal nachgeguckt. Am Spielort in Bulgarien sind es gerade eisige 3 Grad und Regen und Schnee. Ähnlich eiskalt waren die Spieler auf dem Feld. Also das war schon wirklich stark. Und am Ende Nikola Cecevic, der an Dan Tepper scheitert mit dem 14. 7-Meter in diesem Duell. Und nochmal zu dieser Konfusion in Sachen, wie gehen wir denn jetzt vor, nachdem beide Mannschaften 5 Schützen aufgestellt hatten und alle getroffen hatten. Das ist jetzt auch schon häufiger passiert in den letzten 1-2 Saisons. Vor ein paar Wochen beim Spiel von der HSG Blomberg-Lippe hat man das auch gesehen, wo erstmal ein bisschen man nicht so genau wusste, wie geht's jetzt hier überhaupt weiter? Müssen wir wieder 5 Leute aufschreiben? Ist jetzt quasi derjenige, der verwirft, ist raus? Also das verstehe ich nicht so ganz. Und ich meine, bei Magdeburg gegen Kielce war das jetzt auch schon so vor, war es letzte Saison, müsste es gewesen sein. Also das verstehe ich auch nicht so ganz, wie man da irgendwie bei jedem 7-Meter-Werfen ins Straucheln kommt, was die Regeln angeht. Also ja, weiß ich auch nicht so genau, was da der Grund dafür ist.
Ich würde mir da auch definitiv wünschen, dass gerade in solchen Rückspielen diejenigen, die dann darüber entscheiden, wie es weitergeht, ein bisschen mehr Regelkunde besitzen. Vielleicht müssen wir uns das aber auch auf die Fahne schreiben, dass wir als diejenigen, die zuschauen oder darüber berichten, da etwas mehr Regelkenntnis besitzen. Schaden kann das auf gar keinen Fall. Aber was wir jetzt wissen, wir haben den 4. Halbfinalisten gefunden. AEK spielt gegen Isvidac aus Bosnien und Alkaloid, das wissen wir ja, trifft auf Runa Sandefjord. Das haben wir ja schon hinlänglichst besprochen. Tja, da merkt man mal, man spricht über den European Cup und immer wieder denkt man, ja, das ist ja der ganz kleine Europapokal. Ist er auch, aber es gibt eine Menge zu diskutieren. Herzlichen Dank für deine Zeit und übrigens, ihr habt es ja gemerkt, den ersten Teil der Sendung mit Vincent Schuster, den habe ich am Sonntagvormittag aufgenommen. Da wusste ich noch nicht, dass auf einmal die TSV Hannover Burgdorf anscheinend unter Heimschwäche leidet und plötzlich frisch auf Göppingen eine neue Auswärtsstärke entwickelt hat. Ein unglaubliches Ergebnis, hätte niemand mitgerechnet. Und wahrscheinlich hätten auch nur die wenigsten damit gerechnet, dass Flensburg und Eisenach sich unentschieden trennen mit diesem Treffer ganz am Ende der Eisenacher. Also die Bundesliga ist nach wie vor vogelwild unterwegs, aber das haben wir ja im ersten Teil so angedeutet und es ist am Sonntag dann nochmal so gekommen, wie man es eigentlich erwarten oder auch nicht erwarten konnte. Das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Letzte Pause heute und dann hört ihr noch das Interview der Woche. So, wir sind wieder am Ende der heutigen Sendung angekommen. Fast, denn einen Teil gibt es noch, das Interview der Woche. Und das soll es natürlich heute auch geben, ist doch logisch. Aber bevor wir durchstarten und ich gleich meinen Gast begrüße, gibt es den Hinweis auf patreon.com/kreisab und auf die Shownotes. Dort gibt es einen Link zu PayPal für den Fall, dass ihr sagt, boah, Kreisab, das ist gar nicht so schlecht, würde ich gerne unterstützen. Den Betrag und die Dauer legt ihr selber fest. Ihr könnt auch einmalig unterstützen. Auch das ist überhaupt kein Problem. Und was auch weiterhilft, um die Reichweite zu steigern, ihr schaut vorbei bei Social Media, bei Facebook, Twitter, YouTube, vor allem aber auch bei Instagram. Das ist das soziale Medium, was sich mittlerweile komplett durchgesetzt hat, glaube ich, gerade auch, was die jüngere Generation angeht, vor allem auch die Podcast-Affine. Also dürft ihr gerne Werbung machen, ihr dürft anderen von Kreisab erzählen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und jetzt bin ich gespannt, was mein Gast zu erzählen hat. Sie ist Landestrainerin beim Handballverband Niedersachsen und Bremen. Sie ist absolute Handballexpertin und weiß genau, was der Nachwuchs braucht und wo die Probleme vielleicht liegen und wonach sich die Jungs und Mädchen vielleicht sehen, wie ihre Träume aussehen, wie die manchmal auch zerplatzen. Und deswegen wird es, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit Christine Witte. Schönen guten Tag. Hallo, Christine.
Hallo Sascha, danke für die Anmoderation. Ja, du hast es ja schon erwähnt, ich bin als Landestrainerin tätig und mein Hauptarbeitsort liegt aktuell in Hannover, Lotto Sportinternat in Hannover. Und hier haben wir sowohl Jungs als auch Mädels, die gefördert werden, neben der Tätigkeit Landeskader in Lehrgängen am Wochenende zu fördern oder im Stützpunkttraining wöchentlich montags, gibt es auch die Möglichkeit, das Sportinternat in Hannover zu besuchen. Und dort haben wir 3 bis 4 Trainingseinheiten vormittags und die begleite ich quasi beziehungsweise führe ich mit den Jungs und mit den Mädels und entsprechenden weiteren Trainern immer durch. Und ja, Jungs und Mädels, wie gesagt, ist natürlich sehr unterschiedlich ambivalent, aber wir haben bei uns gemischte Trainingsgruppen. Also das heißt, sowohl im Athletiktraining als auch im Hallentraining haben wir in der individuellen Ausbildung Jungs und Mädels in einer gemeinsamen Trainingsgruppe. Und ja, ich glaube, das ist das Besondere. Prinzipiell ist das für die Mädels hervorragend an diesem Standort in Hannover. Man sieht ja auch, wie erfolgreich Badenstedt aktuell sich im weiblichen Bereich bewegt, als auch in den letzten Jahren. Und die partizipieren auf jeden Fall davon, dass sie mit Jungs zusammen trainieren können. Auf der anderen Seite ist es für die Jungs natürlich auch eine Herausforderung, technisch intensiver und genauer zu arbeiten, was individuelle Bewegung angeht. Sowohl in Angriff als auch in Abwehr, weil Mädels ja häufig körperlich unterlegen sind. Und Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt bei uns. Und ja, wir behandeln da Jungs und Mädels eigentlich immer gleich.
Sehr, sehr spannend. Da gehen wir gleich noch im Detail drauf ein, weil ich finde, das ist sehr außergewöhnlich oder vielleicht ist es gar nicht so außergewöhnlich. Das wirst du uns gleich sagen. Aber ich würde gerne zunächst mal von dir ein bisschen was wissen, weil wie wird man eigentlich Trainerin an einem Landesstützpunkt? Weil da kann man ja nicht drauf hinarbeiten, dass man ausgerechnet diesen Job bekommt. Also ich nehme an, du hast irgendwie die Trainerscheine gemacht. Aber wie ist das genau zustande gekommen?
Ja, wie jeder Trainer, der im Nachwuchsbereich tätig ist, hat man schon in jungen Jahren gestartet und ich habe in meinem Heimatverein angefangen, eine D-Jugend zu trainieren und bei meinem späteren Erwachsenenverein TV Olten dort dann auch eine Mannschaft übernommen und für mein Sportstudium mit Schwerpunkt Trainer bin ich nach Magdeburg gegangen und der SC Magdeburg ist natürlich prädestiniert für den männlichen Bereich und dort bin ich relativ früh in die Förderung als Trainerin mit reingerutscht, habe dann entsprechend nach dem Erwerb der C-Lizenz dort auch die B-Lizenz erworben und habe so einen Exkurs nach Amerika für ein Jahr gemacht nach meinem Studium und dort auch gearbeitet und da die sich nicht für die Olympischen Spiele qualifizieren konnten, bin ich dann als hauptberufliche Trainerin zum SC Magdeburg zurückgekommen und war dort Jugendkoordinatorin für 2 Jahre. Ja, und dann war quasi in meinem Heimatbundesland Niedersachsen der Posten als Landestrainerin am Stützpunkt in Hannover frei. Und ja, dann habe ich den Job angetreten und seit 2012 arbeite ich hier am Stützpunkt und freue mich primär mit den Jungs als Landestrainerin männlich zu arbeiten und seit 2 Jahren eben auch für den weiblichen Bereich verantwortlich zu sein.
In unserem kurzen Vorgespräch habe ich dir gesagt, mich interessiert, wie man in beiden Bereichen den Überblick behalten kann. Jetzt hast du in deiner ersten Antwort im Prinzip da schon so einen kleinen Hinweis darauf gegeben, weil du auch teilweise das Training mit denen gleichzeitig absolvierst. War das in Hannover beziehungsweise an dem Stützpunkt immer schon so oder hast du das so eingeführt?
Mein Vorgänger Thomas Engler hatte das eingeführt. Also der war primär für den weiblichen Bereich verantwortlich und hat das quasi hier implementiert mit TV Hannover Barnstedt. Und da gab es auch schon gemischte Trainingsgruppen. Das heißt, der erfolgreiche deutsche Meisterschaftsjahrgang zu dem Zeitpunkt hat auch mit den Jungs zusammen trainiert. Und natürlich trainieren die Jungs der A-Jugend autark, weil das körperlich dann nicht mehr möglich ist zu kompensieren. Aber die Spielerinnen aus der A-Jugend von Barnstedt trainieren mit den Jungs der B-Jugend von Burgdorf zusammen. Und das haben wir fortgeführt, intensivieren das auch. Wir haben zum Beispiel bei uns auch in den Landesstützpunkten gemischte Trainingsgruppen. Und das haben wir vor 4 Jahren neu eingeführt, dass dort quasi schon Jungs und Mädels auch gemeinsam trainieren können. Die Mädels sind immer ein Jahr jünger als die Jungs, aber die Mädchen sind ja in jungen Jahren schon immer körperlich etwas weiterentwickelt als die Jungs. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall sinnvoll.
Kannst du dich daran erinnern, wie beide Geschlechtergruppen darauf reagiert haben, als du das so eingeführt hast?
Für viele war das neu. Zu Beginn der Pubertät ist es natürlich schwierig, in gemischten Trainingsgruppen zu trainieren. Manchmal ist es für Mädels etwas abschreckender als für die Jungs. Aber die Mädchen, die an die Spitze kommen möchten, die freuen sich immer, sich mit den Jungs zu reiben und dort eine Herausforderung zu sehen und nochmal einen Schritt besser zu werden. Und ja, je mehr man in die Pubertät kommt, wenn ein Mädchen einen Zweikampf gegen einen Jungen gewinnt, ist das natürlich nicht so zielführend für den Jungen. Oder ich sag mal, in seiner Gruppe wird er dann auch mal kurz hops genommen, wenn er da vielleicht mal einen Zweikampf verliert. Also es ist immer eine Challenge auf beiden Seiten.
Wie lange hat es gedauert, die Jungs und Mädels dahingehend ausreichend zu sensibilisieren?
Oh, das ging relativ schnell. Also die Trainer sind darüber informiert worden und wir haben Einladungen ausgesprochen und dann ist das System vorgestellt worden und ja, das trägt sich quasi so weiter und die Eltern wissen von den älteren Mitspielerinnen schon, Vereinskameraden, dass es sich dort um gemischte Trainingsgruppen handelt. Also das war vielleicht ein halbes Jahr. Ich muss zugeben, wenn wir nachher in die Vorbereitung auf die DRB-Sichtung wieder gehen, dann schrauben wir das wieder zurück und da trainieren wir dann wöchentlich auch nur noch an den Stützpunkten in getrennten Gruppen. Es ist quasi nur vormittags Internatstraining, also ein Frühtraining am Standort in Hannover, so dass wir dort in gemischten Gruppen trainieren.
Welche Vorteile hat das? Weil es wird ja einen Grund geben, warum ihr das so macht.
Also wie gesagt, für die Mädels ist das ein sehr großer Vorteil, sich dort im athletischen Bereich weiterzuentwickeln, um auf das gleiche Level zu kommen und dort mit mehr Zweikampfhärte umzugehen. Und bei den Jungs ist es auf der anderen Seite so, dass man nicht alles mit Kraft gewinnen kann, sondern dass man sich dann eben mal überlegt, wie kann ich etwas schlauer einen Zweikampf gewinnen, wie bewegt sich meine Gegenspielerin in dem Moment, einfach so ein bisschen antizipativer zu arbeiten und ja nicht nur mit körperlicher Härte oder mit Stärke einen Zweikampf zu gewinnen.
Weißt du von anderen Landesstützpunkten, also du wirst es wissen, wie die das da machen?
Ja. Es gibt sicherlich an anderen Standorten, wo Frühtraining stattfindet, auch gemischte Gruppen. Also ich weiß, in Niedersachsen jetzt wohlgemerkt, in Buxtehude ist es auch so, dass dort Jungs im Frühtraining sind, die bei den Mädels mit dabei sind. Meistens ist es aber so, dass die Nachwuchsleistungszentren immer nur für ein männliches oder ein weibliches Geschlecht zuständig sind. Also in Magdeburg zum Beispiel ist es so, das sind nur Jungs. In Berlin sind es an zwei verschiedenen Standorten Jungs und Mädels getrennt. Also es ist nicht so häufig, dass man gemischt trainiert.
Hast du in der Vergangenheit mal mit deinen Kolleginnen und Kollegen darüber gesprochen, dass die vielleicht auch sagen, das könnte für uns interessant sein? Oder ist das so gar kein Thema? Läuft das vielleicht sogar ein bisschen unterm Radar?
Also ich muss zugeben, wir haben da uns drüber ausgetauscht, aber es hat jetzt noch keiner das so mitgenommen für sich. Ich weiß, wenn wir mit den Nationaltrainern darüber sprechen, dann sagen sie, dass man das den Mädels schon anmerkt. Zum Beispiel eine Torhüterin dann schon mal härtere Würfe aufs Tor bekommt oder sowas, man sich dort anders aufstellen muss, weil das Handgelenk von einem Jungen natürlich anders ist als bei einem Mädel in dem Alter. Die befürworten das auf jeden Fall und sagen, dass sich das für den weiblichen Bereich bemerkbar macht. An den anderen Stützpunkten muss ich zugeben, dass ich da noch nicht so viel Nachahmer gefunden habe.
Naja, vielleicht auf jeden Fall ein Thema, was größer werden sollte, weil ich habe jetzt den Eindruck, Nachteile gibt es anscheinend nicht wirklich.
Nö, also aktuell, es gibt zumindest keine Beschwerden. Also wenn man es nicht anders kennt, dann beschwert man sich auch nicht drüber. Und morgens im Kraftraum gibt es meistens auch immer zwei Seiten. Die einen sind die Jungs, die anderen sind die Mädels. Sie reden aber miteinander, sie tauschen sich aus. Wenn die Mädels gute Kraftwerte haben, das pusht die natürlich auch wieder. Die Jungs möchten gut aussehen morgens. Motiviert sie natürlich auch zu extra Arbeiten dort. Ja, Leistungsdiagnostiken, sowas führen wir auch gemeinsam durch. Also ja, die besuchen die gleiche Schulklasse. Also warum soll man nicht auch zusammen trainieren?
Ja, aus meiner Sicht spricht da überhaupt nichts dagegen. Du hast jetzt eben gesagt, dass natürlich dann, wenn die Jugendlichen in die Pubertät kommen, das auch zu Problemen führen kann. So möchte ich es jetzt mal ausdrücken. Von welchen Altersklassen reden wir dann eigentlich genau, die du alle betreust?
Also wir sichten Jungs im Jahrgang von 2012. Und Mädchenjahrgang 2012. Und dann ist es in der Tat so, dass die ältesten Jungs und Mädels, die gerade im Frühtraining mit unterwegs sind, Jahrgang 2005 geboren sind. Also die absolvieren gerade ihr Abitur und die finden sich auch morgens im Training wieder. Also es ist ein breites Spektrum. Wenn man über die Rahmentrainingskonzeption spricht, dann hat man schon Grundlagentraining, Aufbautraining 1, Aufbautraining 2 dort abzufassen. Ich bin aber auch ehrlich, dass mein Schwerpunkt aktuell auf Athletik liegt und ich nur bei den Lehrgängen viel in der Halle stehe, weil ich viele Kollegen habe, die vormittags hauptberuflich bei Burgdorf auch mit angestellt sind und entsprechend dort das Frühtraining mit übernehmen für die Jungs und die Mädels.
Wie oft schaust du da trotzdem mit rein, weil es für dich wichtig ist, auch zu wissen, was da abgeht?
In der Halle versuche ich das jede Woche einmal hinzukriegen. Ich bin im Austausch, was Nachmittagstraining auch angeht, bei Bahnstedt immer mit den Trainern. Ist ein ständiger Draht dort. Was passiert nachmittags? Was passiert abends? Was passiert bei mir morgens vormittags? Auch in der Halle, was Belastungssteuerung angeht, dann versuche ich am Wochenende natürlich ein bisschen die Spiele mit anzugucken. Und bei Burgdorf ist das quasi analog. Also, dass man schon versucht, da bin ich zweimal die Woche im Athletiktraining da, dann sehe ich auch, was die nachmittags in der Halle machen und dann passen wir das morgens quasi an und besprechen uns, was so Entwicklungsfelder sind und die man dann entsprechend aufarbeiten kann.
Es ist ja auch so, wir haben uns ganz kurz kennengelernt, weil ich ein Spiel besucht habe, der männlichen B-Jugend, der Recken, und die haben gegen den THW Kiel gespielt. Ist jetzt nicht ganz so lange her, wenn wir beide miteinander sprechen. Ich weiß jetzt noch nicht ganz, wann ich dieses Interview ausstrahlen werde, aber da habe ich auch schon festgestellt, liebe Christine, du musst ganz schön viele Gespräche führen.
Ja, dadurch, dass wir die Kinder im Internat betreuen, das eine ist das Sportliche und das andere ist das Pädagogische. Plus so ein bisschen Beratung darüber hinaus, was vielleicht sportliche Zukunft angeht, wenn man zu Burgdorf wechseln möchte oder wenn man bei Burgdorf spielt und ein Spielrecht bei den Männern haben möchte. Ob es dem Kind, was im Vollzeitinternat hier lebt, ob es dem gut geht. Es standen Noten an, nächste Woche sind Ferien, es steht ein Praktikum an. Wo bewegt man sich? Jungs melden sich im Vollzeitinternat nicht so häufig bei ihren Eltern, pubertierende Phase, dann mal einen Austausch mit den Eltern gehen, den kurzes Update geben. Was passiert gerade so bei deinem Sohn? Wie können wir das angehen? Sowas gehört auch zum täglichen Trainerdasein dazu. Manchmal sage ich, ich bin Muttis von ganz vielen Jungs und Mädchen.
Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, zumindest aus meiner kurzen Beobachtung heraus. Das ist also ein Job, bei dem man sehr viel Empathie mitbringen muss. Fingerspitzengefühl, kann man das so sagen?
Auf jeden Fall. Und ganzheitlich das immer betrachten, weil jedes Kind natürlich individuell ist und man unterschiedliche Erziehungsstile der Eltern hat und gucken muss, wie Kinder auf Feedback ansprechen, wie kann ich das Kind aus seiner Komfortzone holen, wie können wir dieses Kind im besten Fall begleiten. Die einen brauchen ein bisschen mehr Freiraum, die anderen ein bisschen weniger. Der eine wünscht sich mehr Hilfe, der eine wünscht sich weniger Gespräche. Ja, wie braucht man mal einen Arschtritt? Also was gehört dazu? Und dazu steht man natürlich auch viel im Austausch mit den Mannschaftstrainern, weil das eine ist natürlich das, was vormittags bei uns passiert. Und das ist ja sehr individuell gehalten. Und dann gibt es natürlich das, was nachmittags passiert, plus da, wo wir uns getroffen haben bei dem Wettkampf. Das sieht natürlich jeder. Und läuft das gut, läuft das schlecht? Und dass man lernt, solche Sachen zu reflektieren. Und da bin ich dann häufig auch mal Ansprechpartner oder seelische Mülleimer für die Kinder.
Was sind die größten Probleme der Teenager, die du betreust?
In seinen Körper selbst reinzuhorchen. Was kann ich gerade? Was möchte ich leisten? Warum bin ich hier? Was ist mein Ziel? Und dann in der Selbstreflexion, wenn etwas nicht so gut läuft, sucht man häufig Fehler gerne bei anderen und dass man aber bei sich ein bisschen anfängt. Aber manchmal ist es auch ganz gut, mal über den Tellerrand hinauszuschauen und zu sehen, ich bin nicht genauso wie der. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, dass sie eigenständige Individuen werden sollen und man sie dabei gut begleiten muss. Und dann kommen wir zu dem Thema, ist es wichtig, weiterhin zu Hause zu leben und bestenfalls Kinder zu betreuen, die weiterhin den sozialen Kontakt täglich zu ihren Eltern haben, in einem behüteten Elternhaus leben? Oder ist der Schritt in ein Vollzeitinternat die richtige Variante, um Profi-Handballer zu werden? Mache ich mir seit 10 Jahren Gedanken drauf, kenne ich auch nicht die richtige Antwort zu, aber das ist ja sehr, sehr schwierig, weil man natürlich diese soziale Komponente sehr gut abdecken muss, wenn man in einem Vollzeitinternat lebt. Was hier wohlgemerkt sehr gut funktioniert in Hannover, weil wir überragende Erzieher vor Ort haben, die mit Leistungssport auch konform gehen.
Wie komplex ist aus deiner Perspektive so ein Handballinternat?
Sehr komplex. Also wir haben hier Doppelzimmer, das heißt, man hat immer soziale Interaktion mit einem Sportler aus einer anderen Sportart oder einer Sportlerin aus einer anderen Sportart, um sich austauschen zu können. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe für die Pädagogen herauszufinden, wenn es den Kindern nicht so gut geht, wie man sich öffnet. Das macht man bei seinen Eltern natürlich am liebsten. Wie häufig fahre ich nach Hause? Ja, wie groß ist die Bindung? Welche Eltern haben finanziell nicht die Möglichkeit, vielleicht jedes Wochenende zu dem Spiel, zu dem Wettkampf ihres Kindes zu fahren? Das sind alles Herausforderungen. Also ich finde, dass das ein sehr komplexes Konstrukt ist. Wir haben hier eine gute Kooperation mit dem Olympiastützpunkt Niedersachsen. Das heißt, Sportmedizin, Sportphysiotherapie, Ernährungsberatung, Sportpsychologie als auch Trainingswissenschaftler sind hier vor Ort, um auf die kompletten Bedürfnisse der Kinder einzugehen und das zu optimieren, dass man am Ende des Tages den Schritt in den Leistungssport schafft und mit seinem Traum auch Geld verdienen kann. Und ich glaube, dass wir hier in Hannover dafür ganz gut aufgestellt sind.
Du hast vorhin gesagt, jedes Kind, jeder Jugendliche, jeder Teenager ist ein Individuum für sich. Es ist aber auch auf der anderen Seite so, dass die natürlich alle Vorbilder haben, denen sie nacheifern. Und sie haben einen großen Traum, nicht unbedingt damit Geld zu verdienen, sondern vielleicht mal in der Bundesliga zu spielen oder Nationalspieler zu werden. Und ich glaube, es geht denen gar nicht immer um das Geld an sich, um den Beruf, sondern um den Spaß am Handball, um den Ehrgeiz und ja, um eben diese Ziele und Träume. Das siehst du auch so, nimmst du auch so wahr?
Auf jeden Fall. Also was du gesagt hast, Spaß ist ein ganz wichtiger Faktor an dieser Sache, weil wenn wir über 40-Stunden-Job sprechen, du bist ja auch selbstständig in der Tätigkeit, das ist 24/7, ist bei den Kids genauso. Die stehen morgens 6.30 Uhr auf, müssen zum Training gehen, kommen abends nach Hause, Hausaufgaben, vielleicht gibt's Physiotherapie, Ernährungsberatung, sonst was. Jeder braucht etwas mehr von der einen Sache oder anderen Sache und der Spaß darf nicht verloren gehen, damit man das Ziel, was man hat, vielleicht ist es den Adler tragen, vielleicht ist es Geld verdienen, vielleicht ist es, ich möchte nur einmal in dieser 10.000 Personen fassende Arena auflaufen und dieses Gänsehautgefühl mal mitzunehmen oder unten stehen und meinen Eltern zuzuwinken und glücklich zu sein, dass ich das geschafft habe. Ich glaube, da sind die Motivationen immer unterschiedlich, aber am Ende des Tages sind die meisten glücklich, wenn sie mal ein bisschen mehr Geld auf ihrem Konto haben als nur dreimal die Woche zu trainieren und gute Erfahrungen für sein zukünftiges Leben mitgenommen zu haben.
Ich glaube übrigens, weil du das eben ja auch gesagt hast, das Pädagogische ist ein ganz, ganz großer Punkt, weil ja, die werden ja da geschult für ihr weiteres Leben und manche kommen halt mit 14, 15 zu euch, verlassen schon früh das Elternhaus und sind eben nicht mehr im sozialen Umfeld, das sie seit vielen Jahren kennen. Und ich kann das für mich nicht beurteilen, weil ich eben nicht mit 14 zu Hause ausgezogen bin und in meinem sozialen Umfeld geblieben bin. Daher Respekt und Hut ab an die ganzen Jungs und Mädels, die das auf sich nehmen, die ja auch ein Risiko eingehen, die Eltern, die das auch übrigens finanziell unterstützen müssen und bezahlen. Das ist alles nicht immer so einfach oder leicht, weil das Kosten sind, die man nicht unbedingt mal ebenso aufbringen kann. Man möchte aber ja dem Traum seines Kindes nicht im Wege stehen. Also ich glaube, da sind auch oft zwiespältige Situationen und auch Diskussionen bei den Eltern. Aber gab es auch schon mal ja die Situation, dass du dann irgendwann einer Spielerin oder einem Spieler so 17 Jahre alt mal sagen musstest, du pass mal auf, das wird nichts, das wird nicht funktionieren, du wirst nicht in der Bundesliga spielen, du wirst auch nicht Nationalspieler werden. Gab es diese Situation und ich gehe mal davon aus, dass das so gewesen ist, wie gehst du das an?
Es gab die Situation, es gab einen Spieler, der sich hier mal schwer am Knie verletzt hatte und dementsprechend selber wusste, dass es dann aufgrund der zweiten Knieverletzung für ihn relativ schwierig sein wird, diesen Schritt zu gehen. Und das war auch okay, man darf hier im System trotzdem bleiben in Hannover, das ist ganz von Vorteil. Auf der anderen Seite, es gibt Daniel Weber, der weiß das auch. Der wird hier jahrelang im Internat ein- und ausgegangen sein. Der ist als Linkshänder gekommen und wir haben immer gesagt, hey, du hast Bock, du hast diese intrinsische Motivation, geh den Weg, wir begleiten dich und vielleicht klappt das. Da hat es funktioniert. Da freut man sich, wenn das dann vielleicht nicht optimal war. Auf der anderen Seite sind diese Gespräche sicherlich nicht die dankbarsten, aber wir holen immer die Eltern mit ins Boot. Wir haben eh immer einen guten Austausch darüber, dass wir ein Update darüber geben, wo geht's hin. Und dass man dann eben auch in der A-Jugend schon mal sagt, hey, wir planen mit dir so in die Richtung oder ja, vielleicht wird es eher nichts werden. Und da sind sie schon sehr selbstreflektiert. Die wissen dann schon, Social Media ist da sehr dankbar in der Situation, dass sie wissen, Videoplattformen, wo die Spiele gestreamt werden, was andere Leute auf ihrer Position können, ob das möglich ist oder nicht möglich ist. Also das ist mittlerweile etwas einfacher. Und ja, natürlich gibt es dann auch mal eine Situation, wo wir glauben, dass es hier nicht funktioniert. Und dann wechselt man den Verband und besucht ein anderes Internat und versucht dort seinen Weg weiterzugehen. Und manchmal klappt es und manchmal nicht.
Was ich mitbekommen habe, ist, dass beispielsweise auch die Zeit in der Oberstufe verlängert werden kann, von 3 auf 4 Jahre. Das machen anscheinend einige, weil es aus meiner Sicht auch sinnvoll ist, weil du hast ja eben gesagt, die müssen früh aufstehen, die haben dann erstmal ein Training, dann müssen sie in die Schule und das macht ja auch was mit einem. Also man hat ja nicht unendlich Energie. Bist du da auch der Meinung, dass das der richtige Weg ist, dass man dann auch vielleicht an anderen Stützpunkten in Deutschland sagen muss, hey, warum macht man das nicht, das eine Jahr mehr in der Schule, das schadet doch keinem.
Ich würde das befürworten. Ich weiß, dass die Internate in Berlin, Magdeburg und Leipzig sowas auch anbieten. Und in Hannover ist es so, dass wir einen Vorteil haben, dass das auch nicht Bundeskader machen dürfen, also nur Spieler, die einen Landeskaderstatus haben. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, weil was wir vorhin angesprochen haben, der pädagogische Anteil als auch dieser Spaßanteil, Ich möchte keinen Soldaten züchten, der am Ende des Tages nicht weiß, wie das Leben funktioniert. Ich glaube, es gehört immer mal ein bisschen dazu, einen Schritt zu weit über diese Linie zu machen und den Weg zurückzufinden. Und manchmal hat man auch die Zeit, sich mehr selbst zu finden in den 4 Jahren Schule. Und wenn man nur 24 Stunden die Woche hat plus Training, ist das, glaube ich, angenehm, seinem Ziel ein bisschen näher zu kommen. Und bisher hat das noch niemand bereut. Es gibt eine Spielerin, die erst nee dazu gesagt hat, das gemacht hat, und sie spielt jetzt auch in der ersten Bundesliga. Also ich glaube, dass das ein guter Schritt ist. Und natürlich weiß man mit 16 Jahren nicht, dass Schule das schönste Leben ist, was man haben kann. Aber ich glaube, im Nachhinein mit dem Wissen, wie lange man noch arbeiten muss, ist das immer von Vorteil.
Ja, das ist natürlich richtig. Eigentlich ist die Schulzeit so angenehm und so schön kurz bis auf das frühe Aufstehen, aber das ist ein anderes Thema. Also, ich möchte mit dir nochmal über eine Spielerin konkret sprechen, die beim TV Hannover Badenstedt spielt. Das ist Chiara Rohr, die bereits im 35er Kader für die Europameisterschaft im vergangenen Dezember stand. Die spielt jetzt mit der A-Jugend ihr Rückspiel jetzt am kommenden Wochenende, wenn wir miteinander quatschen, im Viertelfinale der deutschen Meisterschaft gegen Borussia Dortmund. Kann also sein, dass sie ins Final vorkommt, kann auch sein, dass das nicht der Fall ist. Die wäre nicht im 35er Kader, wenn die nicht über die Maßen talentiert wäre. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen, auch wenn wir auf Linksaußen nicht unendlich viele Alternativen im deutschen Frauenhandball haben. Spricht so eine Spielerin dann auch mit dir und sagt, hey Christine, was soll ich denn machen? Was ist für mich in Zukunft der richtige Weg? Findet da ein Austausch statt?
Ja, ich biete das immer an, dass jeder Spieler oder Spielerin sich mit mir austauschen kann, dass ich versuche, einen relativ neutralen Blick auf die Situation, die man aktuell hat, haben kann und so eine Zielperspektive zu finden. Bei Chiara jetzt im Speziellen, sie hat auch die Schulzeit gestreckt. Man muss sagen, die ist ein Superbrain, also die ist von einer internationalen Schule gekommen und hat dann sich hier für die Streckung entschieden, hat noch ein Jugendjahr, und mit dem Wissen des 35er Kaders haben wir uns dann auch darüber ausgetauscht, was sind die nächsten Schritte, wie kompatibel ist unsere Schule mit einem anderen Standort, erste oder zweite Handball-Bundesliga Frauen, weil sie jetzt schon ihr zweites Jahr in der dritten Liga spielt, dort eine entscheidende Rolle auch spielt und ja natürlich den nächsten Schritt machen möchte, um auch in der Nationalmannschaft Fokus zu bleiben, da die anderen beiden Spielerinnen auf ihrer Position eben auch schon Bundesliga-Einsätze haben. Und da gibt es dann einen Austausch, den wir haben, und ja, mit den Eltern zusammen auch, dass wir einen Weg finden, der für sie in allen Bereichen optimal sein kann.
Bräuchte man denn in Hannover, wenn ihr so einen Landesstützpunkt habt, der ja anscheinend auch relativ gut funktioniert, ja, eine Mannschaft im Frauenbereich, die mindestens zweite Bundesliga spielen sollte?
Das wäre wünschenswert. Wir haben ein bisschen finanzielle Probleme. Also ich sitze ja gerade im Landessportbund und ich gucke auf das Fußballstadion von Hannover 96. Also wenn sich einer dieser Hauptsponsoren dazu bemühen würde, eine kleine sechsstellige Summe auf den Tisch zu legen, dann ist es, glaube ich, kein Problem, mit der weiblichen Nachwuchsarbeit hier ein Zweitligateam auf die Beine zu stellen. Hatten wir auch schon mal, war auch sehr gut für die Mädels.
Ja, also, liebe Sponsoren da draußen, fördert bitte den Frauenhandball in Deutschland. Ihr wisst, das ist mir ein besonders großes Anliegen, und fördert auch den Nachwuchshandball, weil das sind unsere Spielerinnen und Spieler von morgen. Und wenn sie es nicht in die Bundesliga oder zweite Liga schaffen, dann haben sie, glaube ich, für ihr Leben sehr viel mitgenommen und sehr viel Sozialkompetenz aufgesogen. In so einem Internat mit anderen Sportlerinnen und Sportlern zusammen kann man, glaube ich, nur lernen. Christine, herzlichen Dank für diesen, wie ich finde, äußerst spannenden und interessanten Einblick in dein Berufsleben, in das, was deine Arbeit auszeichnet, was auch wichtig ist, was die Jugendlichen alles brauchen oder ja, was sie da machen, Tag für Tag. Das fand ich äußerst, ja, äußerst spannend, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Und damit sind wir angekommen am Ende der heutigen Ausgabe. Facebook, Twitter, YouTube, vor allem aber Instagram. Das sind die Social Media Kanäle, wo ihr uns folgen könnt, beziehungsweise die Plattform. Tut das sehr, sehr gerne und schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dann. Tschüss.